Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Es gab, sag ich mal, es gab seit einem Dreivierteljahr keine Morddrohungen mehr. Und das war schon ein Fortschritt.
Ja, ist doch schon
das
mal,
ist richtig befreiend auch.
Ich hatte noch nie eine. Finde ich ein bisschen schade.
Ja, so im Vergleich, das ist ein bisschen schade.
Inside Comedy mit Simon Stäblein.
Ihr lieben Hörenden, Hörer und Hörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside Comedy. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Wir hatten vor 5 Jahren, glaube ich, einen Erstkontakt, uns danach nie wieder gesehen. Und jetzt sitzt er mir hier virtuell gegenüber und ich bin froh, dass er da ist. Hier ist Moritz Neumeier. Hallo Moritz.
Hallo.
Moritz, ich habe natürlich auch etwas mich informiert über deinen Werdegang und was erstaunlich auffällt in den Folgen, die wir vorher aufgezeichnet haben, ist, dass häufig Leute mit sehr vielen Geschwistern irgendwie auf die Bühne gehen. Ja. Luke Mockridge mit 5 Geschwistern, Khalid Bonoir hat 10 Geschwister.
Alte Scheiße.
Immer noch nichts gegen meinen Dad, weil der hat 11.
Das ist krass.
Das ist zu viel. Du hast 7. Ist das auch schon zu viel?
Ja. Also für mich war es voll viel zu viel. Also viel zu viel. Aber ich glaube, das ist schon so ein Grund, ne? Ich glaube, viele Leute denken, oh ja, dann sind man so viele Leute und dann muss man die entertainen. Aber bei mir war es eher, ich war der Älteste. Da waren voll viele Kinder. Da waren auch voll viele Problemkinder. Also auch so richtige Problemkinder. Und deswegen war für mich immer klar, ja gut, also ich brauche ja hier nicht versuchen, in den Mittelpunkt zu kommen. Das schaffe ich ja nicht. Und da war ich immer eher außerhalb, bis heute so außerhalb der Familie und außerhalb von diesem Freundeskreis, diesem Geschwisterkreis. Und ich glaube, dann kann es gut sein, dass ich dann außerhalb der Familie dachte, ja okay, aber wenn ich in meiner eigenen Familie keinen Mittelpunkt habe, dann hole ich mir jetzt hier jeden Mittelpunkt, den es überhaupt geben kann für mich. Und das ist ja Bühne, ist ja nichts anderes. Du sitzt irgendwo, du stehst irgendwo und dann gucken möglichst viele Leute dich an. Das ist ja der größte Mittelpunkt, den man sich aussuchen kann. Das
ist schon eigentlich schlimm, wenn man es mal runterbricht. Ja, ne?
Das ist schon echt traurig eigentlich.
So für Ego-Trauben sind, die da immer so denken, ja, guck mich an, hör mir zu.
Ich sag voll tolle Sachen, du musst dafür
und du
bezahlen.
Ich zum Beispiel bin der Jüngste, ich habe 2 ältere Schwestern.
Ja.
Und also es liefert schon viel Stoff oder so für weil man auch vieles verarbeitet. Also ist in meinem Fall so, ich war letzte Woche bei meinen Eltern, ich habe mich heftigst mit meiner ältesten Schwester gestritten, bin danach nach Berlin gefahren und habe es brühwarm erzählt, weil ich es loswerden musste. Und am besten bei Leuten, die nur meine Sicht der Dinge hören möchten.
Das ist überhaupt das Beste, wenn man so ein eigenes Publikum hat. Und du weißt, ja, also ich kann Leute brüskieren und ich werde Sachen sagen, die finden die Leute nicht geil, aber die haben ja Tickets gekauft für ihr eigenes Geld, um mich anzugucken. Das heißt, ich habe ja schon, egal was ich sage, so viel Vorschusslorbeeren und die Menschen sind bereit, alleine deswegen, weil sie denken, ey, das ist mein einziger freier Abend diese Woche, ich finde das auf jeden Fall alles geil, was hier passiert, weil sonst ist dann mein freier Abend scheiße und du kannst dir so viel erlauben. Das ist so gut.
Die self-fulfilling prophecy, ja, das muss so gut. Einfach gut werden, weil ich habe dafür bezahlt und mir war es freigeschaufelt, ich habe einen Parkplatz gefunden, fuck. Ja,
wir haben Samstag, heute lache ich, egal was kommt.
Aber also ist das einer der Gründe, warum du zum Beispiel eher so gesagt hast, du bleibst so in deiner Hood? Also du bist ja eher so in Norddeutschland wirklich angesiedelt und hast jetzt so, zumindest so in meiner Wahrnehmung, nicht irgendwie versucht, die ganze Republik zu erobern und überall einen Fuß in die Tür zu kriegen, hier Nightwatch da, Quatschclub, hier irgendein Wettbewerb, sondern hast du da so dein Ding gefunden oder was ist?
Ja, ich glaube, ein Grund waren die Kinder. Also ich habe, als mein erster Sohn geboren wurde, hatte ich keine Sau kannte mich und es gab auch keine Karriere. Und da habe ich nur gemerkt, okay, wenn ich im Norden auftrete, kann ich abends zurückfahren. Und wenn ich im Süden auftrete, dann muss ich halt da schlafen. Und das ist ja nur Scheiße. Ja. Also schlafen wir in Memmingen. Und dann war das der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, nee, lass uns doch einfach im Norden bleiben. Erstens kommen da auch mehr Leute als im Süden, was bis heute eigentlich so ist, außer vielleicht München und Stuttgart. Aber dann habe ich einfach gedacht, nee, komm, ich kann immer noch in den Süden fahren, wenn die Kinder keinen Bock mehr auf mich haben. Und deswegen war ich eher so im Norden.
Okay, einfach so pragmatische Gründe.
Ja, es war sehr praktisch. Und dieses ganze andere, also ich habe auch dann ziemlich schnell gemerkt, also ich wollte immer eine krasse, große Karriere haben. Das war so, klar, wenn du anfängst, auf die Bühne zu gehen, dann willst du, ich will mega berühmt werden und so. Und dann habe ich gemerkt, ja, das ist voll anstrengend. Also du musst ja, so guck dir Felix Lobrecht an, der ist mega berühmt, aber der arbeitet auch nonstop. Und da habe ich auch keinen Bock drauf. Oder auch Till Reiners ist der Nächste, der so richtig abgeht, glaube ich. Aber ich sehe ja 1:1, was der Typ arbeitet und denke dann, nee, also dann nehme ich lieber vielleicht ein Viertel des Ruhms für ein Viertel der Arbeit und bin viel zu Hause. Und deswegen habe ich mir gedacht, nee, das reicht so.
Sehr, sehr sympathische Einstellung. Und ich habe zu meinem eigenen Erschrecken festgestellt in den letzten 18 Monaten, dass ich auch eine ganz schön faule Sau sein will. So, also, boah, ey, was hänge ich gerne ab? So, ich bin jetzt nicht so der Faulenz und nur irgendwie Fernsehen guckt. Ich habe so viele Interessengebiete.
Ja.
Ich kann mich halt ständig mit irgendwas Neuem beschäftigen, so. Na, also mit Pflanzen und Tieren und Sportarten, so. Und es ist so voll. Ich habe voll gern frei einfach.
Ja, ich glaube aber auch, während Corona haben das voll viele gemerkt. Also gerade von uns Leuten, die wir sonst nonstop auf der Bühne stehen, dass wenn du mal nicht auf Tour fährst, dass du erst denkst, oh Gott, wie soll das denn werden? Und dann merkst du, das ist ja mega geil. Ja, also ich war immer auf Tour, ich war immer unterwegs, weil ja, muss ja, ist ja mein Job. Und jetzt merke ich, es ist ja richtig geil, nicht weg zu sein. Es ist ja voll geil, zu Hause zu sein. Planst du eine Tour im Herbst? Ja, klar.
Ja, aber also es ist jetzt erstmal so, dass ich habe für mich selber gesagt, ich gehe jetzt erstmal ohne neues Programm los, sondern wir nennen das einfach nur Simon Stäblein live, weil ich habe einfach noch keins, Ende. Also ich habe zwar sau viele Ideen, aber ich habe noch kein Programm, das ist noch nicht irgendwie gespielt worden. Also das kann ich noch nicht sagen, was davon am Ende wirklich in die Form passt und was nicht. Und deswegen habe ich mir so überlegt, dieses Jahr mache ich so Tryouts, je nachdem, wie sich auch die ganze Situation entwickelt, und für ein wirklich neues Programm, so mit Titel und bla blub, dann erst im Januar. Pass auf, ich spoiler dich jetzt mal ganz kurz mit meiner Titelidee, weil ich glaube, dass du ein gutes, echtes, ich habe so lange drüber nachgedacht und ich bin voll oft auf deinem Titel hängen geblieben. Ich weiß es doch auch nicht.
Ja.
So, weil ich auch das immer wieder realisiere, dass ich auch keine Lösung habe für die großen Probleme dieser Zeit und generell, dass ich eigentlich einen Scheiß weiß, wie Sachen zusammenhängen und wie komplex alles ist.
Das befreit
deswegen,
auch.
Hänge ich immer wieder so, auch so, das hat schon der Moritz. Und ich will eigentlich mein neues Programm einfach nur Diverses nennen.
Ja, das ist geil. Das ist vor allem geil, weil es doppelt ist.
Genau.
Ja, das ist ziemlich
so,
gut.
Und das ist irgendwie, ich habe mir so voll die Gedanken gemacht über so, oh, und so ein Satz und so eine Floskel und bla bla bla. Und dann stand ich im Hotel in Garmisch und irgendeine Sache wurde nicht gebucht von uns, die wir konsumiert hatten. Und dann meinte die Frau so, ja, wo buche ich denn das jetzt? Dann kam die andere, ja, mach doch wie bei den anderen Sachen auch Diverses.
Ja, das ist ziemlich
und ich gut. So, das ist auch geil, weil das Finanzamt liebt den Reiter Diverses. Wenn du da so 8 Millionen Euro hast so und der Umsatz war nur 2, da waren einfach Sachen.
Diverse Sachen, die eindeutig passiert sind.
Zuordnen konnten, es war als. Ne?
Nee, das ist ein wirklich guter Titel. Er ist nicht albern, du kannst ihn richtig gut. Alle können ihn verschieden interpretieren. Also du musst ihn ja nicht mal irgendwie gendermäßig interpretieren. Du kannst ihn aber gendermäßig interpretieren. Du kannst es einfach. Das ist ein guter Titel. Muss ich neidlos zugeben.
Das ist er. Danke, danke. Cool.
Weil das ist, aussuchen.
Ich bin aber auch so, ne, eigentlich ist ja so ein Titel, mein Gott, ey, scheiß drauf. Viel wichtiger ist der Inhalt, aber jedes Mal, wenn ich über das neue Programm nachgedacht habe, war direkt, wie heizt denn?
Ja, auch
bevor
einfach,
ich noch irgendwas so ein, dazu geschrieben habe.
Das ist ja wie so ein Tattoo. Also du gehst ja, du fährst dann durch Deutschland. Und egal in welchem Laden du bist, das Erste, was du siehst, ist dein Plakat mit deiner Fresse und deinem Titel drauf. Und irgendwie denke ich dann schon, nee, das soll schon geil sein. Also eigentlich ist es egal, das sagt mein Agent meistens auch, ist doch völlig egal. Das ist, dein Gesicht ist da drauf, soll kommen oder kommen halt nicht. Aber nee, das ist so ein Eigenanspruch. Das muss irgendwie geil sein. Aber genau deswegen, weil ich ewig lang überlegt habe und mein Agent irgendwann meinte, weil ich hatte dann Vorschläge und noch einen Vorschlag und noch einen Vorschlag und er meinte, Moritz, am Ende ist eh egal, wie das Programm heißt, habe ich gedacht, dann nennen wir es so, am Ende ist eh egal. Ja, nehmen wir das, dann sind wir damit durch. Ich hatte mein erster Titel, ich hatte die Idee, Satire macht frei. Das haben wir dann nicht gemacht, zum Glück, aber das ist zu doll.
Das hatte ich dem Alain mal vorgeschlagen,
ja.
Comedy macht frei.
Er darf das.
Weil er ja immer mit seinem Namen so und ich so.
Und er ist Schweizer.
Ja, aber dann fand ich es doch auch zu krass. Na, dann nimmt man ja doch irgendwo diese unsägliche Vergangenheit und macht was draus. Ja. Und eigentlich ist das dann auch nicht so nice irgendwie. Apropos unsägliche Vergangenheit, du warst im Poetry Slam ziemlich lange. This is how it started. Wie kam bei dir dann diese Transformation zu Stand-up so? Also warum?
Also ich habe beim Slam zur Hälfte lustige Texte geschrieben und zur anderen Hälfte irgendwelche emotionalen Gedichte. Und ich habe auch immer schon so Comedy im Fernsehen geguckt, ne? Also sowas wie Quatsch Comedy Club und sowas. Und es gab auch einzelne, wo ich dachte, oh, das ist ja echt cool. Aber irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie bin ich da auf die Idee nicht gekommen, dass das eine coole Sache ist. Und dann hat mir irgendjemand Louis C.K. gezeigt, das allererste Programm auf YouTube. Und ich habe irgendwie gedacht, ey, das ist ja mega geil. Also so wie die das machen. Der ist einfach so, wie er ist und erzählt einfach Sachen. Und das sind auch mal ernste Sachen und auch mal irgendwie, das ist ja gar nicht, also es war für mich nicht Comedy, es war halt so Stand-up. Und da habe ich gleich an dem Tag gedacht, ja, aber warum macht man das nicht auf Deutsch? Also das wird man nur auf Deutsch machen können. Und dann habe ich das ausprobiert und gedacht,
was soll das?
Ja, ich dachte, alles, was man so kannte, so Rüdiger Hoffmann, ja, ist mega lustig, aber es ist halt so ein Charakter, den er krass überzieht. Oder Piet Glocke oder gut, Helge Schneider aus dem Rennen, weil das ist einzigartig.
Genius.
Aber dann habe ich nonstop, ich glaube 8-9 Stunden am Tag, habe ich mir Stand-Up-Comedy angeguckt und dann angefangen, den Krams zu machen auf Slams, was überhaupt nicht funktioniert hat, weil bei Slams wollten die, dass dann Text ist. Und dann habe ich angefangen, viel zu moderieren und habe mir überlegt, okay, dann mache ich halt immer so ganz kleine Bits zwischen den einzelnen Auftretenden und immer so 10 bis 15 Minuten nach der Pause, um wieder reinzukommen. Und das hat ganz gut funktioniert, weil da war ich so ein bisschen aus dem Wettbewerb raus und da haben die irgendwie das akzeptiert, dass ich das gemacht habe. Und da habe ich gemerkt, ach, das funktioniert. Leute finden das lustig. Ich kann aber auch ernste Sachen sagen. Und dann hatten wir die Idee, ich und mein bester Freund damals, ey, lass doch mal so in so Comedy, so Stand-Up-Clubs gehen und haben gemerkt, es gibt einfach keine. Es gab einen in Hamburg zu dem Zeitpunkt und der hatte dicht gemacht 2 Monate, bevor wir auf die Idee kamen, da hinzugehen, von Heino Trusheim, weil der Laden einfach dicht war. Ah. Und dann, weiß ich nicht, dann haben wir gemerkt, in dem Laden, in dem ich Slam gemacht habe oder meinen eigenen Slam gemacht habe, da meinte der Barmann, hä, mach das doch hier, dann mach das doch einfach hier. Und dann haben wir da Stand-Up im Jäger gegründet und in dem Jahr ging es eigentlich überall los. Ne? Dann in Berlin kamen so krasse Bühnen, in Hamburg kamen voll viele Bühnen. Und dann kam mein Sohn und dann, ich fahre von offener Bühne zu offener Bühne gemacht, weil ich hatte halt ein Kind zu Hause. Und deswegen habe ich einfach von Anfang an gesagt, ja, dann schreibe ich jetzt halt ein Programm und dann gehe ich damit auf Tour. Das lohnt sich dann vielleicht wenigstens. Aber das war so der Übergang.
Ja, das finde ich ehrlich gesagt auch, also shame on me, du hast 5 Bühnenprogramme schon.
Ja.
Ist das richtig? Ich habe 1. Und ich mache das genauso lang wie du.
Ja, aber du hast auch keine Kinder. Das ist ein gigantischer Unterschied.
Naja, das spricht ja eher noch mehr für dich.
Ja, aber also ehrlich gesagt, nee, aber spielst du seit 5 Jahren das Gleiche oder wechselst du? Du wechselst halt immer weiter.
Also sagen wir mal so, ich bin dann auch, ich bin ganz schlimm. Ich glaube, das Programm hat sich vom Anfang bis zum Ende einmal komplett irgendwie erneuert. Genau. Wie so eine fiese Python, die irgendwie aus ihrer Haut nicht raus will und dann doch und dann ist sie neu und aber dann hast du wieder nichts neu. Also schlimm einfach. aber ich weiß, der Vergleich hinkt. Ich kann Sachen so schlecht abschließen, so Projekte. Ich bin immer so, ja, aber da kann doch hier noch was dran. Und dann, wenn ich das rausnehme, das ist eigentlich auch besser als das. Und auf einmal ist es ein anderes Programm, aber immer noch das Gleiche.
Ja, aber ich meine, es ist ja auch klar. Dann packst du da halt noch einen neuen, dann packst du da irgendwie 15 neue Minuten rein. Und dann sind die halt deine neuen 15 Lieblingsminuten. Und wenn du dann sagst, ich mache jetzt ein ganz neues Programm, dann hast du ja den geilen Krams gerade erst angefangen, also spielst du es noch ein bisschen und dann machst du aber wieder was Neues dazu. Das ist doch viel üblicher in Deutschland, oder nicht? Ich weiß auch, Till macht das länger als ich und hat sein zweites Programm gerade beendet. Also ich glaube, das ist einfach nur so eine
Metamorphose.
Ja, es sind einfach nur 2 verschiedene Ansatzweisen. Entweder man sagt, okay, ich spiele jetzt ein Programm und nach einem Jahr oder 1,5 schmeiße ich alles weg und mache ein neues. Oder man sagt, nee, ich mache das Stück für Stück. Volker Pispers hat nach 25 Jahren den gleichen Krams noch erzählt. Helmut Schleich, den gerade keiner mehr mag, der macht immer noch Strauß-Imitation. Also, du bist da, glaube ich, nicht so schlecht wie ganz viele andere, glaube ich.
Also ich mache aber jetzt zum Beispiel, also es gibt jetzt schon einen klaren Cut. So,
ja, ist doch perfekt.
Also jetzt ist alt. Also alles, was so im ersten Programm gelaufen ist, ist auf jeden Fall jetzt abgehakt.
Ja.
Und also ich nehme nichts mit ins nächste.
Ja.
Also ich setze jetzt einmal ab, aber auch einfach, weil ich mich weiterentwickelt habe, so auch ja. So von dem, wie ich denke. Und
1,5 Jahre sind auch krass, aber eine krasse Zeit.
1,5 Jahre, in denen du dich vor allem auch viel mit dir selbst beschäftigst, ja. Und mal ein bisschen mehr reflektierst als auf einer schäbigen Zugfahrt mit Netflix und Spotify,
ja.
Sondern wo du wirklich mal irgendwie denkst, so ist das okay, was ich da sage, und ist das cool?
Ja, das ist, hilft das, ja. Und da waren die letzten 1,5 Jahre waren ja auch krass. Also da war ja nochmal dadurch, also ich soll das Programm aufnehmen. Das letzte, was ich gespielt habe, war noch nicht aufgenommen, weil dann Corona kam. Und jetzt hieß es gerade, ey, wir finden jetzt einen neuen Termin und nehmen dieses Programm endlich auf. Und dann bin ich einmal durchgegangen, habe gemerkt, nee, eine Stunde davon will ich auch niemand mehr erzählen. Also teilweise finde ich es nicht mehr lustig, crazy. Ich habe auch keinen Bock mehr drauf, ich kann mich da nicht mehr reinversetzen. Das werde ich nie wieder laut sagen. Wie kam ich auf die Idee, das vor 1,5 Jahren zu erzählen? Und deswegen, ich werde es einfach nicht aufzeichnen, und einfach, da wird es vergessen werden, ist völlig egal. Aber ich kann das nicht nochmal wieder erzählen, jetzt ist vorbei.
Ja, ich habe jetzt wahrscheinlich so ein bisschen das Angebot, dass mein altes Programm halt jetzt aufgezeichnet werden soll.
Ja.
Ne? Und ich habe es auch schon verkauft. Sprich, ich
muss es halt machen.
Ich muss es machen und ich muss das jetzt nochmal rausholen. So. Und ich so, ich möchte nicht.
Aber kannst du nicht wenigstens auf so runterdampfen?
Ja, hoffentlich. Also ich werde das nicht so ausholen, und da wird so viel rausfallen und das wird echt poliert und wirklich mit auch jetziger Haltung und ein bisschen was von jetzt noch mit rein. Ja. Ich kann mich nicht dahinstellen und Kenny Rewe! das kann ich nicht mehr. Das Ding ist durch. So, es ist,
Nee, ich glaube, es gibt einfach zwei verschiedene Ansätze, das zu machen, und meiner ist dümmer, tatsächlich. Also frage mal einen Agenten, der halt sagt, okay, du hast jetzt ein Jahr lang das Programm gespielt, das stimmt, und jetzt wirst du ein neues machen, weil wir waren in ganz vielen Städten nicht. Du könntest das einfach nochmal machen. Und es ist einfach dumm, nach einem Jahr zu sagen, ich mache jetzt ein neues Programm, weil die allermeisten Menschen kennen das nicht. Aber ich habe dann irgendwie auch keinen Bock mehr drauf. Sobald ich denke, jetzt ist das rund, jetzt ist das fertig, habe ich keinen Bock mehr drauf, und dann will ich das nächste machen.
Ja, das ist, also ich finde das krass so. Ich werde manchmal so gelähmt von meinem eigenen Perfektionismus, so auch zu denken, so, oh, das Nächste muss irgendwie geiler werden, so diese typische Avicii-Michael-Jackson-Attitüde, mhm. So, Erfolg reicht mir nicht, it's gotta be better, and am Ende bringe ich mich um, mhm. So. weißt du?
Hey!
weiß ich nicht, deswegen, da habe ich auch krass an mir gearbeitet, dass ich einfach irgendwie mehr gelernt habe, auch einfach mal so eine noch nicht fertige Idee einfach mal mit auf die Bühne zu nehmen,
ja.
Und mal gucken, wo die mich hinführt, und nicht so total verkrampft, dass das sofort alles passen muss und so. Ne? Also ich bin ein fauler Perfektionist, und das sind so zwei Charaktereigenschaften, die richtig ekelhaft zusammengehen.
Ja, weil dann dauert es richtig lange. Aber das meine ich auch mit, du hast halt keine Kinder. Also du hast halt, ich hab drei kleine Kinder. Ich habe keinen Perfektionismus, weil ich denke, erstens, das ist nicht mehr das Wichtigste für mich, sondern das ist das Zweitwichtigste. Zweitens denke ich, ich bereite das doch nicht vor. Also ich gehe jetzt nicht auf die Bühne und habe das alles mir vorher überlegt, wann soll ich das denn noch machen? Und drittens denke ich, ja, scheiß drauf. Also das ist doch alles... Ist doch alles egal. Komm, wir machen jetzt einfach ein neues Programm. Ich spiele auch dann ein neues Programm. Ich habe, glaube ich, 10 Minuten. Aber ich habe ja auch noch 6 Wochen, in der wir derzeit ein Haus restaurieren. Aber dann gehe ich halt ohne Programm auf die Bühne. Hey. Ist doch scheißegal. Ist doch alles egal. Das ist
also ich habe auch ehrlich gesagt, Attitüde. Also als Corona dann so letztes Jahr vor, sagen wir mal, es ging ja im Winter los, und dann im September waren dann so 1-2 Shows von mir, nochmal das Solo, mhm. Und dann bin ich wirklich raus und habe zu den Leuten so gesagt, ey, ihr habt jetzt Tickets für das Programm, aber ich kann das nicht erzählen gerade, weil es geht nicht, die Welt hat sich auf links gedreht, ich kann nicht. So, und dann habe ich einfach so mit allem Stuff, der so in meinem Kopf war, angefangen zu reden.
Ja.
Und ab und zu habe ich dann mal auf eine Nummer zurückgegriffen, wo ich wusste, okay, jetzt wäre ein Gag mal wieder nicht schlecht. Da ist noch einer vergraben,
ja.
Den leih ich mir mal kurz. Aber ansonsten war das so gerifft und gefreestyled. Und ich muss dazu sagen, dass das Feedback der Leute im Raum war, so, ich habe noch nie so eine echte Show erlebt.
Ja, genau.
Weil
ja.
Man konnte so voll deinen Gedanken folgen. Die waren noch nicht immer lustig. So. Mhm. Die waren teilweise vielleicht sogar ein bisschen dark oder oder sehr kritisch, aber irgendwie war es so, so echt, so nicht so, hey, hier ist mein Programm, ja. Mir geht's scheiße, aber ich lache trotzdem.
Ja, genau, aber das mache ich auch gerade. Und ich hatte echt Schiss davor, da auf die Bühne zu gehen und zu sagen, ich habe nichts dabei, Leute. Also ich hatte gestern so richtig vielleicht 5 lustige Sachen, aber die habe ich ja schon. Und jetzt heute mache ich wieder was ganz anderes. Ich improvisiere komplett. Und aber dadurch, also wenn du das den Leuten vorher sagst, wenn du sagst, das ist ein Abend und ich komme da hin und ich habe nichts und ich improvisiere, dann finde ich, vergeht voll viel von der Nervosität, was bieten zu müssen. Weil du hast denen nur geboten, ich improvisiere. Kann gut werden, kann aber auch nicht gut werden, keine Ahnung. Wenn ihr Bock darauf habt, bezahlt das Geld, wenn nicht, dann nicht. Und dann geht es, finde ich.
Aber das ist, glaube ich, dann dieser Punkt, wenn du eh schon eine Community hast, die dich geil findet,
ja, klar.
Dann denken die so, das wird schon gut. Ja. Ich mag, was er erzählt, ist mir völlig egal, über welches Thema der redet. Der ist einfach witzig. Ich mag seine Attitüde, deswegen, das wird schon gut.
Ja, das hilft enorm. Ich glaube, wenn dich keine Sau kennt und du sagst, ich gehe jetzt mal improvisierend auf die Bühne für einen Abend, ja, ist schwer, dann Tickets zu verkaufen. Ne?
Okay. Ich habe auch, also das alte Programm, als es dann mal so geschliffen war, war auch wirklich so, ich habe aufgrund von eigener Unsicherheit keinen Moment ohne Lacher zugelassen. Mhm. Weil ich keine Stille ausgehalten habe für eine lange Zeit auf der Bühne.
Ja, aber das ist das, was man am meisten lernen muss, finde ich. Also was am allerschwersten ist zu lernen. Deswegen auch so, die meisten Leute, die auf die Bühne gehen, haben die ersten Jahre, so wie ich und du und alle wahrscheinlich auch, es ist so ein Feuerwerk und es ist viel zu schnell und viel zu doll, weil dieser Moment, wo du nichts machst auf der Bühne und es ist still und alle gucken dich an, es ist so schwer auszuhalten, finde ich. So dauert Jahre, bis man denkt, ja, aber gleich lacht ihr vielleicht wieder.
Ja. Eben, ich weiß, dass ihr gleich wieder lacht.
Ich glaube, 5, 6
Du bist
Jahre
so exposed irgendwie wie so Gnu, wo so 20 Löwen liegen und so denken, jetzt töten wir dich.
War es das schon? Kommt da noch was? Hast du Lust bei ihm?
Ja, es ist echt schon krass und vor allem auch diese Echtheit, das ist ja zum Beispiel, du bist ja auch jemand, der gerne kontroverse Themen anspricht, dir wichtige Themen, sehr, sehr politisch zuweilen wird. Und gerade da ist es auch, glaube ich, sau wichtig, dass man Stille aushält oder auch mal Gegenwind aus dem Publikum aushält.
Ja.
Und das so ein bisschen dann, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen wahrnimmt, damit umgeht, aber trotzdem seine Linie nicht verliert. So.
Ja, und du musst halt auf alles auch irgendwie gefasst sein. Also ich meine, wenn du es oft genug machst, wenn du Gegenwind bekommst, irgendwann kennst du ja auch den Gegenwind. Also es gibt dann so bestimmte Sachen, weiß nicht, ich sag meine Meinung und jemand sagt dann seine Meinung oder ihre Meinung und nach spätestens 10 Shows doppeln sich die Meinungen. Also da gibt es jetzt nicht so viel andere Meinungen. Und dann kannst du ja aber genau darauf schon antworten. Und ich habe gemerkt, dass du nach einem Jahr spielen, dass du dann quasi alle Meinungen, die es dagegen geben könnte, schon so da eingebaut hast, dass die Menschen dann sitzen und dir hören und denken, ey, hat er irgendwie recht. Und dann ist es schon fast wieder langweilig, weil dann hast du halt wenig Gegenwind am Ende des Programms, weil du halt alles schon vorwegnimmst und dann hast du alles, deine Meinung in so viel Watte gepackt, dass es überhaupt keine Kontroverse mehr geben kann, weil du auf alles automatisch schon geantwortet hast. Ja, dann muss es weg und was Neues her.
Es ist halt auch so ein bisschen so ein unfairer Kampf dann, ne? So,
ja,
du bist
ist ja
so im Training und der Zuschauer denkt so, ha, ich habe hier ein Argument, mit dem ich dich schlage und du so, bin there, done that.
Aber dass es immer noch Leute gibt, die sich dann denken, so, also jetzt sag ich mal was und dann wirklich danach pikiert sind oder überrascht sind, dass ich die dann nicht fertig mache, aber dass ich, das war ja mega schlagfertig. Nee, war es nicht, aber das, was du gesagt hast, haben schon 6 andere gesagt. Also.
Ja. Deine Meinung ist nicht so special, wie du denkst.
Ist null innovativ.
Du bist halt auch nur ein Homo sapiens sapiens. Du bist auch nur ein Typ vom Anthropozän. Mein Gott, spiele dich so auf, okay? Das ist, kriegst du dann noch viel, viel Gegenwind? So? Also jetzt sagen wir mal differenziert in Live-Shows und aber auch jetzt im Netz?
Live-Shows, nee, nicht wirklich. Also ja, ab und zu mal, aber das ist wirklich selten, weil ich glaube, dass sich wenig Menschen außerhalb meiner Bubble Karten kaufen. Ab und zu passiert das schon noch. Ab und zu, wenn ich irgendwie denke, okay, da ist so ein Ort, das ist keine Stadt, das ist einfach ein fucking Dorf und eine Kleinstadt. Aber ich mag die Veranstaltenden und ich mag den Laden, komm, ich fahre da hin und dann kommt ein Drittel der Leute, kennen mich nicht. Dann passiert das schon noch mal. Aber weiß nicht, wenn ich in Hamburg auftrete, dann kommen Leute, die das hören wollen und erstaunlich viele, die bereit sind zu denken, ja, das, was er da sagt, das ist absolut nicht meine Meinung, aber wir müssen ja nicht immer die gleiche Meinung haben. Ich warte auf den nächsten Witz. Das ist ganz gut. Im Internet habe ich einfach aufgehört, ich sage extrem wenig politische Sachen. Seit Corona habe ich mich extrem entwöhnt, im Internet irgendwas zu sagen. Und deswegen gibt es auch weniger Gegenwind. Das ist im. Es gab seit einem Dreivierteljahr keine Morddrohungen mehr. Und das war schon ein Fortschritt.
Ja, ist doch schon
das
mal,
ist richtig befreiend auch.
Das war schon mal ein Fortschritt. Ich hatte noch nie eine. Finde ich ein bisschen schade.
Ja, so im Vergleich, das ist ein bisschen schade.
Kollegen, so ein bisschen. Dabei ziehe ich doch bald schon um. Also ich meine, ich habe ja schon eine neue Adresse. Jetzt brauche ich noch eine Morddrohung an die alte.
Ja, du, da kann ich dir gerne mal, dann nimmst du einfach ein, zwei Videos. Da musst du ganz wenig Sachen nur sagen eigentlich.
Aber finde ich auch spannend, diese Tatsache. Ich ziehe mich zurück, weil ich bin zum Beispiel auch nicht so ein Internet-Warrior. Ich möchte das, ich kann das nicht. Ich habe da irgendwie so das Gefühl von Waste of Time, so ja, mich mit irgendjemandem anzulegen. Es ist, und das ist auch so dieses, wo man wieder bei deinem Titel ist, ich weiß es doch auch nicht, weil auf der anderen Seite denke ich mir so, okay, wenn man schweigt, dann haben die komplett die Fläche so.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, sich mit Leuten auch noch irgendwie über eine Plattform anzulegen, mit denen man im echten Leben nie in eine Diskussion kommen würde, weil man das von vornherein ausschließt, weil man denkt so, das, also
wir ja, kommen da. Wir werden nie auf nicht, Männer kommen. Also, das ist so ein Rattenschwanz. Also ich habe dann angefangen, diese Videos zu machen, und dann das erste war, dass Leute geschrieben haben, oh, es tut gut, das zu hören, weil ich wohne hier auf einem Dorf und ich habe die Meinung, die du auch hast, nämlich Geflüchtete sind Menschen, tatsächlich, Überraschung. Aber ich bin der Einzige in meiner Umgebung. Spoiler. Ich bin jetzt hier der Arsch im Dorf, weil ich links bin und weil ich diese Meinung habe. Und dann habe ich gemerkt, okay, krass, das hilft also Leuten. Also es hilft Leuten, dass die sehen, okay, man kann diese Meinung vertreten und dafür Scheiße einstecken, aber das trotzdem machen. Das war cool. Dann kamen die ganzen Leute, die da unter kommentiert haben. Und dann habe ich gedacht, okay, ich will ja nicht mit denen diskutieren. Also ich weiß ja, dass wir nie aufeinander kommen werden. Aber wenn nur deren Ding da steht, dann gibt es Menschen, die gucken sich mein Video an, denken, stimmt das so? Lesen den Kommentar und merken, oh nö, stimmt, er hat recht, das sind keine Menschen. Also habe ich dann angefangen, unter jedem Kommentar so ein bisschen zu diskutieren, damit die sehen, auch in den Kommentaren gibt es eine Gegenmeinung. Und irgendwann waren das 2,5 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, das geht nicht, ich muss damit aufhören, ich kann das nicht mehr machen jetzt. Ja.
Vor allem ist es sehr exhausting, finde ich. Also es ist so richtig, es ist so, weil man saugt ja auch was von diesem Hass und dieser, keine Ahnung, das saugt man ja auch auf, Gefühl. Also ne, wir sind ja alle oder empathische Wesen, die auch irgendwie denken so, aua, wie kann man so sein und wie kann man so denken, und das macht dann ja auch irgendwie fertig.
Ja.
Und dann ist ja die Frage, will ich das?
Ja, du kannst ja so einen Schutzpanzer aufbauen, aber da hast du mal einen schlechten Tag. Also an einigen Tagen ist es dann lustig, sich anzugucken, okay, was für Kommentare gibt es da drunter und wieso machen die alle fertig? Und dann gab es Hochzeiten, wo dann irgendwie 2, 3 Videos die Woche von anderen Leuten gemacht wurden, halt von irgendwelchen Rechten, die auf meine Sachen geantwortet haben. Und ab und zu war es lustig, denen dabei zuzugucken. Und dann gibt es aber so Tage, wo man ein bisschen angreifbar ist und ein bisschen verletzlich, und auf einmal prasselt das alles auf einen ein. Und es hat mich in den Hochphasen zwischendurch richtig, richtig depressiv und krank gemacht, ja. Das war einer der Gründe, warum ich irgendwann gesagt habe, nee, ich kann das nicht mehr. Außerdem habe ich mich nur noch damit beschäftigt. Also ich habe dann mit meinen Kindern gespielt und sonst parallel schon gedacht, ja, was nehme ich morgen für ein Video auf? Was könnte die Antwort sein? Ach Gott, da muss ich auch noch den Shitstorm, muss ich auch noch drum kümmern. Und dann habe ich gemerkt, nee, Mann, das ist es nicht mehr wert langsam.
Also es ist halt auch einfach so, wenn man uns als Individuen und Lebewesen anguckt, ist es halt auch einfach so absurd, dass wir denken, wir könnten mit der ganzen Welt diskutieren. Ja. Also ne, wenn man denkt, so, wir sind in kleinen Gruppen irgendwie zum Mensch geworden und auf einmal sollst du potenziell vor 8 Milliarden Leuten deine Meinung rechtfertigen, ist halt so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen.
Ich würde das gerne können, dass ich meine Meinung sage und dann ausmache und wirklich nur das mache. Also will ich nur sende und gar nicht empfange. Aber ich kann das nicht. Ich habe das versucht. Ich kann nicht nur meine Meinung sagen und mir dann nicht das Feedback einlesen.
Es ist so, aber das sind auch diese Mechanismen und diese Apps, so, die so geschickt in dein Gehirn irgendwie eingedrungen sind und dir zu sagen, du willst doch die Feedback-Schleife. Komm noch mal her. Komm, guck doch wenigstens, ob jemand gefällt.
Ja, und das, also, es ist eine Gewöhnung und eine Sucht. Ich habe vor 3 Wochen aufgehört, bei Instagram irgendjemandem zu folgen. Also ich hab 0 Leute abonniert. Und bis heute merke ich, dass ich auf Instagram, ich veröffentliche auch nichts, ich gehe da aber trotzdem rauf und merke dann, ach nee, hier ist ja nichts. Also es gibt kein Feedback, weil ich habe nichts gesendet, ich kann mir auch nichts angucken und mache sie wieder aus. Aber das passiert immer noch 4-5 Mal am Tag, dass ich es völlig selbstverständlich gucke, oh ja, Instagram, ach nee, mache ich ja gar nicht mehr. Und dann mache ich es wieder aus. Aber es ist immer noch drin.
Ich hatte letztens den Moment, dass ich von meinem Mann irgendwie so das Handy genommen habe irgendwie, um zu gucken, ob er mich betrügt. Und
klar, nein, wie man das halt was macht. Sonst.
Nein, ich hab sein Handy genommen, weil ich irgendwas checken wollte. Und dann war sein Instagram halt gerade auf. Ja. Ne? Und ich war so voll erstaunt, dass der ja einen anderen Feed hat als ich. Ja. So, und das war für mich so ein mindblowing Moment. Natürlich weiß ich das, aber wenn du auf einmal durch und du so, das ist eine ganz andere
Komplett andere Welt.
Und dann fragt man sich ja mal, weil wir können ja oft nicht verstehen, so, wir denken Bubble und wir sind Bubble und wir können ja oft nicht verstehen, warum Leute so abdriften und so. Und wenn ich dann mal seinen Instagram-Account mit den ganzen rechtsradikalen Sachen sehe, nein, also man
das ist klar, dass der da reingerutscht ist.
Das ist klar, dass der so denkt.
Der Martin Sellner.
So. Also das war für mich so ein Wow-Moment, der natürlich allgemein anerkannt ist und es jeder weiß, aber wenn du es dann siehst,
ja,
bist du
das
so.
Ist echt krass. Und bei allem, also es ist ja bei Instagram, es ist aber auch bei Facebook, es ist aber auch bei YouTube. Und das, was ich lange nicht wusste, ist, es ist ja selbst bei Google. Also wenn ich bei meinem Account eine Frage stelle, dann kommen andere Suchergebnisse, als wenn meine Frau das bei Google bei ihrem Account eingibt. Und das ist halt pervers. Also ich habe das zum ersten Mal gemerkt, als ich wollte für ein Video recherchieren. Wie viele Vergewaltigungen von Geflüchteten in Deutschland begangen werden? Also habe ich eingegeben, Geflüchtete, Vergewaltigung Deutschland, weil ich dachte, muss ja irgendwo eine Statistik dafür geben. Und habe das bei meiner Frau eingegeben und da kamen halt so Statistiken. Und habe das dann später noch, als ich die Zahl vergessen hatte, bei mir eingegeben. Und weil ich halt sehr viel recherchiere auf diesen ganzen rechten Seiten, kam halt, ich glaube, 3 Seiten kamen nur die Rapefugees und Berichte. Und es waren halt nur so Seiten. Und es hat 3 Seiten gedauert, bis ich zum ersten Mal auf eine offizielle Statistik kam. Und da habe ich gemerkt, okay, krass, ja. Also dann ist es kein Wunder, dass Menschen abdriften, wenn du halt umblättern musst, bis du zum ersten Mal eine Meinung hast, die ein Fakt belegt ist und nicht,
emotionsgeführt
auf unseren Seiten. Ja, das ist schon echt heftig.
Ja, das ist, ich lese gerade das Buch von Sascha Lobo, diesen Realitätsschock. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Sehr gut, sehr zu empfehlen. Und da geht es eben, hat er auch gesagt, irgendwie so, dass einer der großen, warum der Rechtsruck so erfolgreich ist oder die Rechten ist, weil sie wie kein anderer verstanden haben, das Medium soziale Netze zu nutzen.
Ja, voll.
Diese Emotionsschleuder und die haben das so drauf und stecken da auch vor allem wahnsinnig viel Geld rein, dass wenn du einmal irgendwie aus Versehen einen Beitrag likest oder so, weil du dich verklickst, anstatt einen wütend Smiley, setzt du da eine Umarmung hin. und dann wirst du zugepflastert irgendwie mit AfD-Parteiwerbung. Ja. Ey, das ist so verrückt.
Ja, es ist eigentlich das, was wir jetzt gerade passiert im Internet, ist das Gleiche, was in den 20er Jahren in Deutschland auch passiert ist. Also du hast eine Linke und eine Rechte und dann gibt es krasse Grabenkämpfe. Noch hauen die sich nicht aufs Maul doll, aber das ist ja wahrscheinlich der nächste Schritt. Und die Rechten haben erstens verstanden, damals, krass, es gibt jetzt Fernsehen übrigens und Radio, Leute, das nutzen wir. Heute ist es das Internet. Mhm. Und dann gibt es die Linken, die sich nochmal innerhalb ihrer eigenen Richtung in Grabenkämpfen verlieren, weil dann gibt es Linke, die interessieren sich für LGBTQ-Rechte, aber essen Fleisch. Das heißt, die dürfen nichts zu tun haben mit den Vegetariern und Veganern, weil die hassen sich gegenseitig. Und bei den Rechten ist es eher so, dass man sagt, ja, das ist ja alles ungefähr gleich. Also klar, du glaubst an eine flache Erde und dass die Juden alles beherrschen wollen. Ich bin eher so sozialer Nationalist, aber am Ende des Tages wollen wir beide, dass Deutschland nicht mehr existiert und wir hier ein Nazireich wieder aufbauen können. Und das ist viel, die sind viel besser darin, sich zu verknüpfen. Das ist genau das gleiche wie damals. Ja, das klappt wunderbar.
Ja, es ist schon echt irgendwie crazy. Ich meine, ja, du bist ja auch, oder du warst bei Heroes mit Kurt Krömer und hast da auch gesagt, dass du gerne Jokes machst, die dein Publikum bewusst triggern. Also weil du ja selber über dein Publikum sagst, das ist eher so
linke Studentenpack.
Ich möchte mal mit den Worten sagen, linksgrün.
Ja. Ja, absolut.
Und dass du dann gerne auch mal irgendwie da wie soll man sagen, die aus der Reserve lockst so. Und manchmal kann man ja auch die Leute so ein bisschen mit ihrem eigenen Faschismus schlagen.
Ja, das funktioniert, ja. Also wenn du denen vorher das sagst, also ich mache es schon so mittlerweile, dass ich am Anfang jeder Show so eine Triggerwarnung ausspreche, weil, Leute, ihr solltet wissen, dass hier alles auf den Tisch kommen kann oder auf die Bühne kommen kann. Aber wenn die dann bleiben, ja, dann müssen die auch selber Thema sein. Weil ich habe irgendwann, ich habe eine Show gesehen von Hagen Räther und habe dann gemerkt, ja, wir saßen alle im Publikum und haben gesagt, ja, hat er recht, der Hagen, ne? Ja, das stimmt, da müssen, haben wir wirklich, da hat man sich gut gefühlt und ist nach Hause gerade gedacht, ja, dann habe ich die richtige Meinung. Aber es war so erkenntnislos. Ja. Und deswegen, ich find's interessanter, wenn man merkt, okay, ich will provozieren, aber es kommen nur meine Leute, ja, aber dann provoziere ich halt die. Es macht einfach auch Spaß zu provozieren, muss ich sagen.
Ja, wie gesagt, meine Schwester, die hat es aber auch echt raus. Ey, wir haben uns so gefetzt. Egal, anderes Thema. was mich mal interessieren würde, hast eine sehr liberale Einstellung, prangerst Unternehmen an, die zum Beispiel Scheißpraktiken machen und sehr ausbeuterisch sind. Wie sehr ist bei dir dieses Practice what you preach?
Der Grad wird immer höher. Also, wenn es darum geht, darauf zu achten, wie Sachen produziert worden sind, dann ist das natürlich eine Stück-für-Stück-Umstellung. Aber ich achte schon sehr drauf. Also, das Einfachste für mich war Klamotten, das nur noch Fairtrade zu kaufen, weil sie sind schön und sind gar nicht so billig, wenn man so ein bisschen ohne Muster nimmt. Essen, Bio war einfach. Wenn es darum geht, jetzt zum Beispiel ein neues Haus, wir haben ein neues Haus und wir brauchen dann Möbel und dann guckt man ins Internet und guckt sich an, ja, wie wär's denn so mit Fairtrade-Möbeln und dann merkt man, das kostet das, oder wir haben erstmal auch vielleicht einfach keinen Schrank dann. Vielleicht machen wir es erstmal ohne Schrank.
Tisch braucht kein Mensch braucht Tische.
Also ich habe, glaube ich, wie alle Menschen eine Menge blinder Flecken, aber wenn einer von diesen blinden Flecken erhellt wird, dann versuche ich den schon abzuändern. Aber auch da ist es halt Stück für Stück. Also es passiert auch immer wieder, wir bestellen ja auch Sachen im Internet, wo ich danach denke, boah, das ist so scheiße, das ist so eine Ausbeutung. Aber ja, Gott, was soll's. Jetzt haben wir es gemacht, was soll's.
Es ist schon geil, so eine Massagepistole.
Es ist einfach ein geiles Gerät. Es ist einfach. Ja, aber allein sowas wie Handys. Also es ist ja gar nicht so schwer. Also ich habe seit Ewigkeiten so ein iPhone. Das Ding geht auf jeden Fall kaputt. Und ich hätte so gerne ein neues iPhone, weil ich habe mich da so dran gewöhnt. Aber ich weiß ja, dass es besser produzierte Fairtrade-Handys gibt, die alle Kacke finden, weil das Betriebssystem ist scheiße und so. Ja, aber ich werde das dann machen, einfach weil ich denke, ja, ich kann das jetzt nicht machen. Aber eigentlich will ich das nicht machen. Ich mag iPhone.
Ja, das ist dieses, wo man wieder bei dem Punkt ist, ich weiß es doch auch nicht so. Ne? Es ist echt manchmal so, ne? Weil wir sind alle Opportunisten. Ja. Somehow, wir sind Lebewesen. Das Lebewesen ist darauf erpicht, dass es ihm selbst erstmal gut, möglichst gut geht und so. Das ist schon oft diese Schlacht zwischen, ich will das haben und das ist aber nicht.
Ja, es gibt so Sachen, ich würde die so gerne kaufen. Ja, kann ich denn nicht, aber ich hätte das so gerne.
Ja, das ist, ich kenne das bei mir auch so. Ich bin auch so, dass ich Stück für Stück eher in Richtung das jetzt nicht. Aber manchmal fällt einfach so ein Stück Thunfisch in meinen Wagen. Das ist dann auch nicht, dass ich denke, das wollte ich jetzt, sondern es sind Regale, die auch einfach wackeln.
Ja, ich habe noch die Ausrede mit den Kindern. Also meine Frau und ich, wir essen ja auch kein Fleisch mehr, aber für Kinder ist das gut, wenn die zwischendurch mal Fleisch essen. Und ich meine, wenn man dann jetzt, dann haben wir halt zu viele Frikadellen gemacht. Die können die Kinder nicht essen.
Dann schmeißt du die auch nicht weg.
Das ist ja Blödsinn. Das wäre Verschwendung.
Dann ist ja total verschwendet. So.
Oder die Kinder wollen unbedingt Gulasch essen, weil ich seit 2 Tagen von Gulasch rede. Und gut, wenn die das, was soll ich machen? Ja, bin ich Vater. Dann mache ich halt Gulasch.
Ja.
Ja, klar. Kann man sich selbst bescheißen, en masse.
Ist so schlimm, ne? Aber da gab es doch auch mal diese Studie, dass Grünwähler am häufigsten Fernreisen und alles machen, sich aber am schlechtesten dabei fühlen.
Ja, genau.
Ich meine, du, nochmal kurz zurückzukommen zu diesem Thema politische Themen in der Comedy, Haltung in der Comedy. Wenn ich mal kurz von mir und meinem Programm ausgehe, bin ich manchmal so, ich habe so Tage, wo ich denke, ich möchte darüber jetzt über alles reden und ich möchte das verbessern. Und dann habe ich wieder so Tage, wo ich denke, ey, lass einfach nur Quatsch machen. Mhm. Lass einfach lachen, lass mal nicht so viele Fragen stellen, weil ne, um auf dich zurückzukommen, ein letztes Mal, ich weiß es doch auch nicht. Lass einfach ein bisschen eine gute Zeit haben und uns auf der Basis treffen, so, ne, Artikel 1 Grundgesetz und from there on we go. So.
Ja, aber da bräuchtest du ein extrem, variables Programm. Also dann brauchst du so ein Bausteinprinzip, wo du sagst, ich habe so politische Bausteine, habe ich keinen Bock drauf, nehme ich raus heute Abend, dafür kommt die Friseur-Story heute mit rein. Es hat viel mehr Aufwand. Also es hat extrem viel Aufwand. Und meistens habe ich auch so Tage, an denen ich denke, oh, ich habe heute keinen Bock auf ernsten Krams. Und dann ist die erste Hälfte und es ist voll viel Lachen. Und spätestens da denke ich, ja, aber ach komm, dann lass uns doch auch über den ernsten Krams reden, weil ich meine, wir verstehen uns doch gut hier im Raum. Lass uns doch mal darüber nochmal reden. Also irgendwie, ich mag das eigentlich jeden Abend. Spätestens dann, wenn ich merke, die Stimmung ist gut, dass ich denke, ja, aber dann lass uns doch mit der guten Stimmung über Politik reden. Und dann geht es meistens ganz gut.
Hast du denn auch solche Momente, dass wenn du, also es gibt schon so Tage, wo ich so einen Menschen oder so einen Menschheitshass entwickle und an diesen Tagen sollte ich dann auf keinen Fall schreiben, weil das wird alles so voll,
ja.
Wir sind Krebs, wir sind eine Plage und das, ich meine, so kannst du ja wirklich dann die Leute nicht gehen lassen aus deinem Programm, wenn alle so denken, ich bringe mich jetzt um, weil das ist, glaube ich, die Schlussfolgerung von dem, was Simon heute
hat. Ja, ich glaube, die Teile habe ich in jedem Programm drin. Aber das Gute ist, was ich gemerkt habe, ist, das Publikum bezieht das nie auf sich. Also wenn ich sage, hey, Drittel Deutschland, sagen wir einfach an die Wand stellen. Einfach morgen erschießt, auch wahllos. Dann lachen die Leute und niemand denkt, gehöre ich vielleicht zu dem Drittel? Sondern man denkt, ja, das sind wirklich alles Idioten, ne?
Ja,
Idioten. Drittel, aber ja, ich merke das auch. Es gibt so Teile, die ich dann schreibe und dann gucke ich ein paar Tage später rauf und denke, der ist ja nicht mal ein Witz. Also es ist einfach nur, ich brülle ja einfach nur, wer alles scheiße ist.
Schlimm.
Ja, und dann,
ist einfach nur
dann lass ich's.
Wie schlimm alles ist irgendwie. Ist es für dich manchmal dann so eine Art Korrektiv, auch mit anderen Künstlern oder Künstlerinnen zusammenzuarbeiten? Ich meine, man kennt dich viel mit Till Reiners. Du bist damals auch als Duo losgegangen mit einem anderen Kollegen.
Jasper Dietrichsen.
Mit Jasper Dietrichsen. Ist das für dich manchmal so ein Korrektiv auch, dass du so deine eigenen Ideen besser einordnen kannst? Oder sind das generell Leute, von denen du weißt, die viben haargenau wie du und ihr könnt euch reinsteigern in Dinge?
Ja, Till und ich viben ziemlich gleich, aber wir machen deswegen auch eigentlich so gut wie nur Impro. Also wir haben dann pro Show jeder 5 Minuten, wo man Material testet am Anfang der Show, um ein bisschen reinzukommen. Aber ansonsten machen wir ausschließlich Impro.
Okay.
Aber da, ja, doch, da ist es dann irgendwie schon so, dass man im Nacheinander sitzt und jemand sagt, ey, du hattest vorhin, hast du dieses eine Thema gehabt, mach das mal weiter oder der war noch, das war gut. Oder wenn man im Stand-up danach, ist es öfter mal so, dass man gegenseitig denkt, hey, das war ganz geil, aber hast du mal überlegt, das so zu machen, das wäre noch besser. Was mir da auch noch vor allem hilft, ist Hinak Köhn, das ist so mein Tour-Support, mein Tour-Management. Der Typ kommt einfach mit, tritt auf, macht aber auch Merch, fährt und macht eigentlich alles. Und cool. Der hat da einen Blick drauf. Also jetzt gerade bei den Impro-Shows ist es sehr praktisch, dass er sich irgendwie im Nachhinein weiß, ey, das hat gut funktioniert. Und auch zwischendurch sagt, ich weiß, das kam gut an. Also vor allem, wenn es bei politischen Krams ist. Und es gab so einen großen Applaus. Aber das willst du nicht, Moritz. Das ist so ein Applaus, weil die Leute müssen applaudieren. Weil ja, sonst, wenn ich jetzt nicht applaudiere, bin ich scheiße. So ein Gesinnungsapplaus. Und er achtet darauf und meint, lass den Satz weg. Dann ist es immer noch gut. Aber du hast nicht dieses, ah ja, wir müssen klatschen. Also es ist immer gut, jemanden zu haben, der da quasi drin sitzt, der auf Sachen achtet und der vom Fach ist. Weil es gibt immer Leute, die dann nach der Show kommen und so Ideen haben dazu. Wo man denkt, das ist nicht dein Beruf. Du bist
Thanks for your input.
Schuhverkäuferin oder du bist Steueranwalt. Mach meine Steuern, aber erzähl mir nicht, was noch. Ja. Ich habe einen Witz für dich. Kannst du behalten? Kannst du so verwenden? Ich denke, nee, will ich nicht. Nee. Danke.
Ich glaube, nee.
Aber das hilft enorm. Ja. Also das hilft enorm, jemanden zu haben, der da so ein bisschen drüber guckt und nochmal irgendwie. Weil ich jetzt gerade bei den Impro-Shows, ich komme von der Bühne und denke, keine Ahnung, was in den letzten 90 Minuten passiert ist. Weiß ich nicht. Ich habe es hoffentlich aufgenommen, weil ich weiß noch 3 Witze und der Rest war einfach nur gegen die Panik ankämpfen, dass mir gleich vielleicht nichts mehr einfällt.
Das ist krass, ne? Und es geht nie weg, Sommer. Also ich weiß nicht, egal wie, also klar entwickelt man so eine gewisse Resilienz gegenüber manchen Situationen, aber dieses hoffentlich komme ich durch ohne, gerade bei neuem Stuff, hoffentlich komme ich irgendwie durch, ohne dass es super awkward
ist. Und wenn du noch merkst, okay, ich habe meinen Trams gemacht, das waren jetzt 20 Minuten, jetzt sind noch 25 bis zur Pause. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das ist schon echt.
Und die erwarten ja dann auch was von dir, weil ne, die haben so eine Erwartungshaltung, das ist gut. Und dann irgendwann wird es so schlecht, dass selbst diese krasse, das wird gut, Erwartungshaltung
ja,
bröckelt.
Dass sie sich halt denken, ja, ich mochte den mal, ne? Aber also zum nächsten Mal kommen wir wieder nicht mehr. Das war ja.
Das gibt erstmal 2 von 5 Sternen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da noch kommt. Apropos gespannt, was noch kommt. Von dir kommt ein Buch.
Ja. Ja, am 3. August.
Ja. Mit dem phänomenalen Titel Urlaub machen.
Urlaub trotz Kindern, ja.
Urlaub trotz Kindern, finde ich sehr lustig, sehr witzig, weil ich habe keine, um Gottes Willen, ich werde nie welche haben, aber meine Schwester und auch ein Punkt, warum wir uns gestritten haben, aber das ist ein anderes Thema.
Das ist auch, dass du sehr oft zurückkommst, das ist halt ein größeres Ding gewesen.
Mich triggert's hart, finde ich eine sehr schöne Formulierung. Willst du vielleicht kurz sagen, was ist es auch Verarbeitung schwierigen Situationen?
Ja, ich glaube,
was erwartet den Leser?
Es ist, glaube ich, Verarbeitung von überhaupt vom Vatersein. Und das ist so ein bisschen der Versuch, ein bisschen ehrlicher darüber zu reden, als die meisten das machen. Weil egal, ob man Kinder hat oder nicht, also Leute lügen. Also Leute sind nie ehrlich und sagen, dass es zwischendurch einfach nur der größte Abfuck überhaupt ist, dass man Kinder hat. Und weil alle Eltern sich gegenseitig versichern müssen, na, ist toll, ist alles super, ist klasse. Ja. Sorgt das dafür, dass man nonstop das Gefühl hat, nur man selber kriegt das nicht geschissen mit den Kindern und nur man selber verkackt das und nur ich brülle die Kinder an, bis man irgendwann merkt, nee, alle brüllen ihre Kinder an, aber halt nicht, wenn alle anderen dabei
alle
sind.
Alle schlagen zu, alle sperren
ja, natürlich.
In den Keller.
Und das muss man endlich mal im Gesetz verankern, dass das okay ist.
Es ist in Ordnung.
Nee, es ist ehrlich gesagt, ja, es ist einfach ein ehrliches Buch, so ein bisschen darüber, wie scheiße das zwischendurch ist. Klar, auch wie schön das sein kann, aber wie stressig das ist. Und Urlaub deswegen, weil ich glaube, im Urlaub ist es so das Destillat. Alle fahren in den Urlaub, alle denken, jetzt wird es entspannt, alle merken, es ist halt nicht entspannt, weil du bist halt im Urlaub, aber mit Kindern. Und da kommt das vor allem zum Vorschein. Und darüber handelt das Buch. Aber es ist ehrlich gesagt gar nicht nur für Eltern. Es ist relativ, ich finde es lustig geschrieben. Es hat aber auch viel einfach mit mir und mit bisschen mit Psyche was zu tun und mit Versagensangst und sowas. Es ist eher gesagt ein Buch für alle, aber ist besonders gut für Eltern. Wahrscheinlich.
Okay, ich werde es einfach lesen und mich an jeder Seite an meinem Ding live ergötzen.
Das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Das gibt es auch. Es gibt ganz viele Eltern in meiner Umgebung, die dann Leuten, die keine Kinder haben, sagen, ja, aber bist du dir sicher? Überlegst dir doch nochmal. Also kann ich nicht verstehen, wie man das... Und dann denke ich immer, wirklich kannst du nicht verstehen, wie geil ein Leben ohne Kinder wäre? Also wie sehr musst du lügen, um zu sagen, das Leben ohne Kinder wäre, da würde ich keine Erfüllung finden. Halt dein Maul. Natürlich kannst richtig geile Erfüllung ohne Kinder finden.
I feel you. Mir brauchst du es nicht sagen. Mir brauchst du es nicht sagen. Ich will drei Hunde und ein Pfau und dann.
Pfau, mega nerviges
bei mir
Geräusch.
Die Familienplanung ab.
Mega nerviges Geräusch.
Boah, wie die schreien, ne? Aber wenn du den so dressieren kannst, dass er auf Zuruf dieses.
Ja, da musst du ihn, ich glaube, da musst du ihn einfach sehr geil machen, oder?
Er muss sich permanent paaren.
Permanent.
Ich habe auch schon so Pfauenpheromone überall im Garten verstreut. Ja. Aber hey, pass auf, weißt du, was richtig krass ist? So ein männlicher Pfau von hinten, wenn der sein Gefieder aufgespreizt hat, ist mega hässlich. Das ist so ekelhaft. Du siehst nur diese Kloake. Und der Arsch ist kahl. Das sieht so schlimm aus. Deswegen laufen die dann auch immer so, dass die das so abschirmen.
Ah, okay.
So, dass bloß
keiner guckt.
Dieses verschissene Hinterteil sieht. Das ist die übelste Blender-Geschichte. Aber nur so viel zu dem Thema. Okay, du hast das Buch geschrieben, du bist auf Tour.
Ja, mal gucken, ne? Alle sagen, im Herbst geht's wieder los. Ja, weiß, bin ich mir noch nicht sicher.
Ja, dann im Frühjahr.
Irgendwann bin ich wieder auf Tour. Ansonsten, ich wäre sonst den ganzen November auf Tour. 30 Tage am Stück, ja.
Das ist krass, das ist gut. Vor allem, wenn wirklich so viel Nachfrage da ist, dann ist das natürlich für einen Künstler der Hammer. Das,
ja, klar.
Ne? Weil Touren und Ego-Schmeicheln ist schon geil. Es
einmal im Jahr
nichts vor.
So, sollte man das machen für einen Monat.
So ist schon auch schön. Sagen wir mal, Best-Case-Szenario, Corinna ist bald weg. Heute in 5 Jahren sprechen wir nochmal, wo bist du und was machst du?
Ich gesagt, ich mache das gleiche wie jetzt auch. Also, ich trete dann auf, vielleicht vor mehr Leuten, vielleicht auch nicht. Ich werde wahrscheinlich immer noch meinen Podcast mit Till haben. Und ansonsten Das Einzige, was ich noch machen möchte, ist, ich würde gerne eine Serie machen. Aber ich weiß ja, wie unrealistisch das ist. Also ich weiß bei den ganzen Fernsehkrams, die meisten sagen dann, ey, ich will eine eigene Sendung haben. Ich hatte jetzt mit Till eine Sendung, es war einfach nur stressig und mega anstrengend. Und es ist ein Nonstop-Kampf mit Sendern. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich mache das Gleiche wie jetzt. Ich suche mir mein Publikum, ich mache meinen Krams, ich habe meine Kinder und dann gucke ich weiter.
Sehr, sehr gesunde Einstellung, sehe ich ähnlich. Sehr, sehr nettes Gespräch, Moritz. Vielen, vielen Dank.
Danke dir, Stelle. Ey.
Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und hoffe, dass wir uns mal nach 5, 6 Jahren wieder im Real Life sehen. Und das Lustige ist, wir haben damals schon gesprochen, da hast du mich auch mal gefragt, so, ja, wo siehst du dich denn und was ist so dein Wunsch? Und da habe ich so gesagt, ja, so 400-500er Säle, das glaube ich wäre irgendwann mal so. Und da hast du gemeint, ja, hört sich doch gut an, ist auch so, wo du dich irgendwie wohlfühlst. Und jetzt kann ich sagen, ich war in der Arena, ich habe in der Längstes mein Stück bei der XXL Nacht gespielt und ich bin immer noch eher der Typ, der sagt, nee, ich will wieder ins Gloria, das ist irgendwie cooler.
Das ist perfekt, so, also, ich auch.
Da war damals schon viel Wahres dran und da wusste man schon so, wo die Reise hingeht. Da hat sich nicht so viel dran geändert, ehrlich gesagt, obwohl ich das andere jetzt schnuppern durfte. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns in einem 400-600er Saal vielleicht irgendwann mal treffen. Und ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Vielen Dank, Moritz Neumeier.
Inside Comedy mit Simon Stäblein.
So, das war eine weitere Folge Inside Comedy und natürlich ging es hauptsächlich um mein Gegenüber, aber es gibt auch einen Podcast, da geht es um mich, aber nicht um mich allein, sondern um mich und um Jan C. Müller. Wir beide quatschen über alles, was uns so bewegt. Das sind unter anderem Paarhufer, Schnabeltiere oder die Bräunungscreme von Donald Trump. Wenn ihr da mehr drüber erfahren wollt, dann hört doch gerne mal rein bei Stäblein und Müller. Wir freuen uns auf euch.
Und wenn ihr noch mehr Lust auf Comedy-Podcasts habt, spreche ich, Atze Schröder, in meinem Podcast Stand-Up, powered by Nightwash. Also der Podcast heißt wirklich so, Stand-Up, da geht es um Stand-Up-Comedy. Stand-Up, powered by Nightwash, mit den größten Stand-Up-Comedians Deutschlands, natürlich vor allem auch weiblich, Deutschlands, über ihre Erfahrungen, Erlebnisse und tiefe Einblicke in die Welt der Live-Comedy. Hört da mal rein, also kann ich euch sehr empfehlen.